Moin, ihr seid hier genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken. Und hier ist Tore, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Noch nie war es für Unternehmerinnen und Unternehmer schwieriger als heute, eine geeignete Nachfolge zu finden. Das zumindest sagt die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Ich will wissen, warum das so ist und wie ein Unternehmen reibungslos von einer Person auf die andere übergeben werden kann. Welche Herausforderungen und Chancen gibt es dabei? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir zwei Experten eingeladen, die ihre Einblicke und Erfahrungen mit uns teilen werden. Herzlich willkommen, Rolf Beck und Oliver Peters von den Volksbanken Raiffeisenbanken. Moin Oliver, moin Rolf.
Moin Tore, vielen Dank für die Einladung.
Moin Tore, grüß dich.
Rolf, du bist Firmenkundenberater. Oliver, du bist Spezialist fürs Private Banking. Der Zusammenhang zwischen Firmenkunden und Unternehmensnachfolge, der ist mir klar, aber wo ist der Bezug da zum Private Banking und was heißt Private Banking?
Also man muss grundsätzlich sagen, dass bei uns jeder Firmenkunde natürlich auch Privatkunde ist. Das heißt also, insofern beleuchten wir alle Themenbereiche. Private Banking, bei uns dieser Überbegriff, steht eigentlich generell für das Thema Geldanlage und Vorsorge. Und insofern bin ich grundsätzlich im Tandem mit meinem Kollegen Rolf Beck eher der zweite Ansprechpartner des Kunden. Aber auch das kann sich je nach Lage oder je nach Situation des Kunden natürlich immer verändern.
Private Banking heißt doch auch vermögende Kunden, oder? Also Kunden, die Kohle haben.
Grundsätzlich ja, aber eben auch der Vermögensaufbau, der am Anfang steht. Wir begleiten den Kunden natürlich auch so lange, bis er ein gewisses Vermögen aufbaut beziehungsweise die Vorsorge dafür betreibt.
Aber ich als Azubi kann doch nicht direkt ins Private Banking gehen, ne? So meine ich das.
Es kommt darauf an. Das ist die klassische Bankerantwort. Ja. Und zwar kommt es darauf an, mit welchen Kunden wir zu tun haben. Das heißt, der Azubi, der zum Beispiel Sohn eines Firmenkunden ist, auch den beraten und betreuen wir.
Okay. Aber wir wollen ja heute über das Thema Unternehmensnachfolge sprechen. Und ich freue mich, dass ihr zwei euch Zeit genommen habt und einmal den Bereich des Private Banking beleuchtet, aber auch ganz klar den Bereich der Firmenkundenberatung. Und vielleicht könnt ihr uns jetzt mal mitnehmen, welche Rolle spielt das Thema Unternehmensnachfolge in eurem Beratungsalltag? Ist das ein Thema, mit dem ihr häufig konfrontiert werdet? Kommt das jeden Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat? Wie läuft das?
Also im Firmenkundenteam ist es so, dass wir sehr viele Gespräche haben, wo das Thema immer wieder auftaucht. Dadurch, dass viele Unternehmer mittlerweile ein Alter haben von 50 plus und dass dadurch auch eben das Thema akut wird. Die Unternehmer sprechen mit uns und teilen uns ihre Sorgen mit, dass sie sagen, sie machen sich schon Gedanken darum, das Unternehmen in die nächsten Hände zu geben oder auch zu übergeben und sind sich im Wesentlichen damit konfrontiert, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Einen richtigen guten Kandidaten, der im Grunde das Unternehmen, so wie sie es meist persönlich aufgebaut haben und auch eine Performance hingelegt haben, in die nächste Generation geben, dass das Unternehmen weiter bestehen bleibt. Das ist meist das Hauptthema, das im Grunde den Unternehmer beschäftigt, neben dem allgemeinen Fachkräftemangel, was immer auch ein Thema ist.
Und wie oft wirst du mit dieser Thematik konfrontiert bei dir im Firmenkundenbereich? Wie oft kommt da jemand und sagt, Mensch Rolf?
Also ich würde jetzt sagen, ich würde es mal prozentual machen, das ist beim Bankenbereich ja immer so üblich, 40-45% meiner Termine kommt dieses Thema auch zum Tragen und wird angesprochen.
Und hast du das Gefühl, das wird auch immer früher, also werden die Menschen immer jünger, die sich mit dieser Thematik beschäftigen?
Na, das ist wieder eine individuelle Geschichte. Das ist eben sehr stark an dem Unternehmer und seiner Persönlichkeit und Charakter auch eben gebunden. Einige sehen sich da immer in der physischen und psychischen Verfassung immer so geeignet, dass sie im Grunde das Thema auch immer noch gerne wieder um ein oder zwei Jahre auch schieben und sagen, ja, das ist ein Thema, das muss ich mir nochmal anschauen. Hat für mich jetzt aber nicht Priorität 1. Das ist dann wieder der normale Alltag oder die Planung oder das Unternehmen an sich. Aber es gibt auch einige, die eigentlich schon eine doch feste Vision haben, die auch wirklich sagen, ich gehe in die unternehmerische Tätigkeit, aber mit dem Alter zwischen 55 und 60 möchte ich das Unternehmen abgeben, vielleicht noch eine gewisse Zeit Angestellter bleiben und dann aber früher in Rente gehen und die Vorteile genießen, als wenn man Angestellter wäre.
Und Oliver, im Private Banking, wie hoch ist der prozentuale Anteil deiner Beratungstermine, was Unternehmensnachfolge angeht?
Also ich will mal andersrum anfangen. Bei mir im Private Banking ist es eher so, dass ich bei den Jahresgesprächen oder bei den turnusmäßigen Gesprächen, die ich begleite, zum Beispiel mit Rolf Beck, dass da diese Thematik dann durch uns natürlich immer mit angesprochen wird, wenn es nicht sowieso anlassbezogen, so wie Kollege Rolf Beck gerade sagte, 40-45% der Gespräche sowieso Thema ist. Ich beleuchte ja dann eher die Privatseite des Kunden im Private Banking. Das heißt, bei mir ist eher die Thematik Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung. Das heißt also auch in irgendeiner Form natürlich eine Nachfolgeregelung, aber dann eher erstmal auf der Privatschiene, wobei man häufig den Schwenk auch nimmt zur Unternehmensnachfolge oder in die Thematik automatisch einsteigt. Und insofern hat man eine gute Steilvorlage.
Welche Branchen, welche Gewerke kommen denn im Regelfall auf dich zu, Rolf, und sagen, so, in 5 Jahren ist es soweit? Kann man das so sagen, welche Branchen das primär sind, oder ist das wirklich querbeet?
Also das kann man gar nicht pauschalisieren. Das ist, in alle Bereiche geht es rein. Das fängt schon bei unseren Kollegen im landwirtschaftlichen Bereich an, dass der Landwirt über die Hofnachfolge denkt. Das ist ja meist eine Familienthematik. Aber wir haben im Grunde im gewerblichen Bereich eine große Spannbreite. Das geht vom Freiberufler zum Dienstleister, Handwerksbetriebe, Einzelhandel, teilweise auch Produktion. Es ist ein bisschen davon abhängig, wie auch unser Portfolio, quasi auch unser Kundenportfolio, Unternehmensportfolio auch aussieht. Aber das sind halt eben die Schwerpunkte der Branchen der Volks- und Raiffeisenbanken. Das ist das Handwerk, das ist der Einzelhandel, das ist der Freiberufler und die Dienstleister. Und da ist es eine breite Palette, das betrifft eigentlich alle.
Oliver, ich habe das Gefühl, wenn ich die Zeitung durchblätter oder auch durch die Stadt laufe, dass ich sehe, Unternehmen muss aufgegeben werden, weil kein Nachfolger gefunden. Ist das nur mein Eindruck oder ist es auch euer Eindruck? Und warum ist es für Unternehmerinnen und Unternehmer so schwer geworden, geeignete Nachfolger zu finden?
Also dieser Eindruck, der setzt sich bei uns auch durch. Zum einen liegt das sicherlich am Fachkräftemangel. Das ist die Problematik nicht nur bei uns in der Bank. Wir merken es am eigenen Nachwuchs, dass es immer schwieriger wird, geeignete Leute zu finden. Aber natürlich auch bei den Firmen ist es so. Bei Familienunternehmen, ich habe eine Statistik neulich gelesen, dass im Generationenbereich die erste Generation wird noch zu 74% übergeben an die nächste. Und wenn man bis zur 4. oder 5. Generation guckt, dass noch 13% der Unternehmen in Familienhand bleiben, weil es einfach nicht möglich ist, überhaupt Nachfolger zu finden.
Wie ist da dein Eindruck, Rolf, im Firmenkundenbereich?
Also ich kann im Grunde ja bestätigen, was Oliver schon gesagt hat.
Du darfst ihn auch ruhig Olli nennen. Wir sind hier ganz locker norddeutsch unterwegs.
Alles klar. Also es ist tatsächlich eine Problematik, dass wir sagen, was verstehen wir auch unter Unternehmertum? Unternehmertum heißt, selbst und ständig zu sein. Auch Unternehmer im Grunde Vollblutunternehmer zu sein, Tag und Nacht quasi auch irgendwie immer aktiv zu sein, was zu unternehmen, sein Unternehmen in den Fokus zu stellen und dafür aktiv zu sein. Dafür auch dann im Grunde bereit sein, sehr viel Zeit, Lebenszeit, Arbeitszeit dafür zu investieren, aber im Gegensatz dazu auch Vorteile zu genießen, dass man sagt, man kann damit auch eine ganze Menge an Vermögen aufbauen, aber auch vielleicht früher zu sagen, ich steige jetzt aus der aktiven Arbeitszeit aus und gehe in die passive und genieße eigentlich noch einen ganz Teil mehr meines Lebens und kann mir vielleicht auch ein bisschen mehr leisten als, ich sag mal, im klassischen System, in dem ich im Grunde auf das Rentensystem des Staates hier mich fokussieren muss. Und da sehe ich momentan wirklich die Problematik, die Olli schon besprochen hat. Wir haben in den Reihen der möglichen Nachfolger doch eher einen stärkeren Fokus auf das Thema Freizeit, Arbeitszeit, eine gewisse Balance dahin zu bekommen und auch diese Bereitschaft, sehr viel Zeit zu investieren und seinen Job auch als Berufung zu sehen und sehr viel Zeit dafür auch zu investieren und auch das zu genießen dabei oder ich sag mal ein auch daran noch Spaß zu haben, der scheint momentan irgendwie nicht mehr im Fokus zu sein.
Gibt es denn diesen ganz klassischen Nachfolger oder die Nachfolgerin? Ihr habt gerade angesprochen, Unternehmertum. Muss man da rein geboren werden oder kann man sich auch entwickeln vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber? Muss es immer familiär sein? Gibt es interne, gibt es externe Nachfolger? Wie ist das so ganz klassisch? Welche Fälle kennt ihr da?
Ganz klassisch ist sicherlich in den Familienunternehmen, dass sich da recht frühzeitig herausstellt, ist der Sohn, die Tochter oder beide vielleicht sogar geeignet für eine Firmennachfolge. Und Rolf Beck sprach es gerade schon an, die Typologie des Unternehmers ist ja sehr unterschiedlich geprägt und meistens innerhalb der ersten 6 Lebensjahre ist es ja psychologisch so, dass sich herausstellt, in welche Richtung geht ein Charakter. Und da ist es meistens dann so, dass man schon recht früh merkt, ist jemand fürs Unternehmertum geeignet oder nicht. Und wenn wir uns mal angucken, dass ein Unternehmer sagt, okay, mein Sohn soll jetzt mit 30 Jahren das Unternehmen wirklich schon leiten, übernehmen und man ihn offen und ehrlich fragt, würdest du das auch einem 30-Jährigen, der nicht dein Sohn ist, würdest du dem das zumuten oder würdest du ihm das zutrauen vielmehr? Dann sagen viele, nö, der ist ja noch viel zu jung. Es muss ja auch eine gewisse Begleitung stattfinden und man muss sich eben recht frühzeitig Gedanken machen, wie stellt man das überhaupt dar? Und ein zweiter Punkt, wir waren vorhin mal bei dem Thema Work-Life-Balance, man muss ja andersrum auch mal fragen, die Unternehmer, die jetzt heute überlegen, irgendwann auch mal in den Ruhestand in Anführungszeichen zu gehen, wie wollen die eigentlich ihre Zeit nutzen? Haben die sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Statt jetzt 4000 Stunden im Jahr fürs Unternehmen da zu sein, haben die überhaupt eine sinnvolle Aufgabe für danach. Auch das ist häufig ein Problem, dass sie da in ein Loch fallen. Aber klassisch, ich kenne es aus dem Familienbereich, dass da eben die nächste Generation herangeführt wird. Zu den anderen Bereichen würde ich gerne das Wort an meinen Kollegen Rolf Beck nochmal übergeben.
Wie nennst du Rolf denn, wenn er dich Olli nennt? Wie nennst du ihn?
Ich nenne ihn Rolf.
Gut. Rollo, mach weiter.
Rolfi. Rolfi. Also tatsächlich ist es so, bei den Familienunternehmen besteht oftmals der Wunsch, dass dann im Grunde das innerhalb der Familie weitergegeben wird, der Name weitergetragen wird, ist wie ein, ja, ich sag mal, Traditionsunternehmen in die nächsten 100 Jahre oder wie auch immer geführt wird. Und das ist oftmals sicher auch ein Spannungsfeld zwischen Übergeber und Übernehmender, weil letztendlich dort verschiedene Vorstellungen aufeinander prallen. In Bezug auf Unternehmensführung, Unternehmensgestaltung, Weiterentwicklung auch, in welche Richtung man gehen will und ob im Grunde auch diese Unternehmereigenschaften im Grunde auch sinngemäß mit vererbt worden sind und diese Bereitschaft überhaupt besteht oder auch vorhanden ist. Man kann sich ja auch dran herangeführt werden, da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Situation, dass man das über einen längeren Zeitraum macht. Deshalb ist Unternehmensübergabe nicht immer nur eine temporäre Geschichte, die jetzt man sagt, das findet innerhalb von 6 Monaten statt, sondern das muss sich entwickeln, das muss wachsen, das kann auch über einen Zeitraum von 4 bis 5 Jahren passieren, indem man einfach auch einen möglichen Nachfolger in bestimmte Verantwortlichkeiten auch nach und nach hineinführt und im Grunde diesen Übergang einfach auch mit seinen Partnern, wie zum Beispiel den Steuerberater, aber auch wir als Volks- und Raiffeisenbanken eben gemeinsam gestaltet und begleitet, indem man diese Gespräche auch künftig gemeinsam führt und so ein Nachfolger auch herangeführt wird. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo der mögliche Nachfolger die Entscheidung treffen muss, will ich das Unternehmen übernehmen oder nicht? Das betrifft jetzt überwiegend, sag ich mal, die familiengeführten Unternehmen.
Aber gehen wir mal davon aus, es gibt keinen Sohn, es gibt keine Tochter. Ja. Oder die wollen es nicht. Diese Fälle gibt's ja auch.
Ja.
Gibt's ja immer mehr sogar. Wie sieht das aus?
Bei Unternehmen, die jetzt keinen möglichen Nachfolger aus der Familie heraus haben, gibt es verschiedenste Optionen. Teilweise kann es auch sein, dass es ein leitender Angestellter ist oder eine Führungskraft, die im Unternehmen sich auch entwickelt hat, die im Grunde in bestimmte Verantwortlichkeiten schon reingewachsen ist, die im Grunde auch Neigungen gezeigt hat, unternehmerisch tätig zu sein. Oder im Grunde geht es auch darum, dass man eventuell ein Unternehmen dann auch in den Verkauf gibt. Da gibt es verschiedenste Optionen. Es gibt auch über unsere DZ-Bank Möglichkeiten, dort in die Vermarktung zu gehen, das Unternehmen zu präsentieren und anzubieten, dass dort ein Kaufpreis gefunden wird, ein moderater oder ein geeigneter Kaufpreis, mit dem der Unternehmer, der im Grunde den Wert seines Unternehmens ja irgendwo auch dann irgendwo wiederfinden will, aber gleichzeitig auch einen Wert gefunden wird, die einem möglichen Nachfolger oder Käufer es auch ermöglicht, dort diesen Kaufpreis zu realisieren, zu finanzieren, zu bezahlen und trotzdem noch weiterzuentwickeln.
Dann lass uns mal ein bisschen in die Praxis einsteigen. Ich nehme mal das folgende Beispiel. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich habe einen Handwerksbetrieb. Sollte ich mich mit meinen 40 Jahren schon darum kümmern, wer irgendwann mal meinen Betrieb übernehmen soll? Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich mit dieser Thematik gedanklich oder auch mit euch im Gespräch auseinanderzusetzen?
Also ich glaube, mit 40 Jahren würdest du jetzt immer noch als recht junger Unternehmer gelten. Trotz allem, glaube ich, würde ich diesen Fokus nicht verlieren, weil das letztendlich auch ein langfristiges Ziel ist, was du verfolgen wirst. Und das Leben ist voller Möglichkeiten und voller Kreuzungen, auf die man immer wieder reagieren muss, ob ich links abbiege oder rechts abbiege. Und wenn sich aus deinem Unternehmen heraus, nicht vielleicht innerhalb der Familie, weil das kann vielleicht altersmäßig noch relativ früh sein, aber ein geeigneter Mitarbeiter sich da finden, dann wäre es sicher schon sinnvoll, wenn wir heute über Fachkräfte und Personalmangel sprechen, sich Gedanken zu machen, wie kann ich diese Person stärker an mein Unternehmen auch schon binden? Wie kann ich ihn fördern? Unter dem Aspekt, ihm irgendwann vielleicht auch die Perspektive aufzuzeigen, dieses Unternehmen zu übernehmen. Gleichzeitig würde ich dann auch schon immer wieder dieses Thema auch spielen mit uns als Volks- und Raiffeisenbanken, aber auch mit dem Steuerberater, um zu sagen, wie finde ich jetzt momentan einen passenden Wert für mein Unternehmen und wie stelle ich mir dann auch die Unternehmensübergabe vor? Möchte ich das verkaufen? Möchte ich einen harten Cut und möchte dann auch raus? Möchte ich vielleicht auch noch eine gewisse Zeit lang Angestellter bleiben, auch noch unterstützend tätig sein? Oder stelle ich mir auch möglicherweise eine Verrentung oder Verpachtung des Unternehmens vor? Dass damit im Grunde auch die Altersvorsorge ein Stück weit mitgesichert ist. Empfehlenswert darauf zu setzen, kann ich nicht, würde ich nicht. Das ist nämlich der Ball wieder rüber zu meinem Kollegen Olli, dass ich sage, viele Unternehmen, die wir aus der Vergangenheit kennen, haben im Grunde das Unternehmen als ihre Altersvorsorge angesehen. Und wenn wir heute dieses Thema haben, dass wir keinen Kandidaten haben, dann hat man dort überspitzt gesagt aufs falsche Pferd gesetzt, weil dieser Wert ist fraglich, der ist nicht irgendwo greifbar und der macht es im Grunde ein auch, ich sag mal, bringt auch in eine defensive Position, weil ich bin davon abhängig, dass ich jetzt irgendwo einen Preis realisiere oder eine Einnahmequelle drauf bekomme. Deshalb ist es eben auch wichtig, gerade in dieser Phase Übernehmer, Übergeber, dass wir gerade auch bei sowas sprechen, dass während dieser Laufzeit des Unternehmertums Vermögen, was aufgebaut wird, im Grunde auch dann schon zielgerecht angelegt wird, damit wir im Grunde nicht auf diese Situation reagieren müssen, dass wir sagen, jetzt ist hier irgendwie ein möglichst hoher Kaufpreis zu realisieren, der vielleicht am Markt auch gar nicht erzielbar ist, sondern wir finden einen fairen Wert, der im Grunde nochmal on top das Sahnehäubchen ist zu dem, was der Unternehmer in der Zwischenzeit auch aufgebaut hat.
Genau, das ist eigentlich genau die Vernetzungskompetenz, die wir dann immer spielen, dass man eben genau wie bei einem privaten Angestellten, der für seine Zusatzrente sorgen muss, dass wir eben frühzeitig gucken, wie ist eigentlich die Planung, was muss ich zur Seite legen, wie kann ich es gestalten, um eben auch später ja praktisch meinen ja Ruhestand in Ruhe genießen zu können.
Welche weiteren Risiken gibt es denn für denjenigen, der das Unternehmen übernehmen möchte oder auch für denjenigen, der es abgeben möchte, bis auf eine falsche Anlage?
Was sagt man dazu? Wenn ich Unternehmer bin, no risk, no fun. Also es bestehen immer Chancen, aber es bestehen natürlich auch Risiken. Die muss man insofern irgendwie auch in der Form natürlich sehen. Habe ich die richtige Unternehmensform gewählt? Habe ich bestimmte Haftungsrisiken, die mich betreffen können in meiner Branche, in meinem Unternehmen, in meinem Umfeld, mit meinen Lieferanten? Wie sieht es auch konjunkturell aus? Klar, das ist ein unternehmerisches Risiko, das man eingeht in dem Augenblick, wo man die Entscheidung trifft, ich will Unternehmer sein. Ich will selbstständig sein, ich will ein Unternehmen führen und leiten. Wichtig ist, dass man im Grunde auch sich mal das Unternehmen in seiner Leistungsfähigkeit anschaut, das im Grunde jetzt zur Übergabe ansteht und dann einen fairen Wert im Grunde auch findet und eine Finanzierungsform, die es im Grunde dem Nachfolger ermöglicht, diese Finanzierung auch regelmäßig vernünftig zu bedienen und im Grunde aber auch das Wachstumspotenzial oder die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, auch gewährt. Also ein wichtiges Thema ist dort, dass da auch ein gewisser Finanzspielraum auch immer dazu in der Verfügung steht und nicht nur die Investition zu begleiten, sondern im Grunde auch zu sagen, welche Wünsche, welche Ziele verfolgt im Grunde der Nachfolger oder der Übernehmer auch mit dem Unternehmen. Wo will er eigentlich auch hin? Und was ist dafür auch erforderlich? Wie viel Kapital ist dafür erforderlich? Und dann spielen wir auch über solche Themen wie Eigenkapital. Was kann der Unternehmer selber oder der Nachfolger selber mitbringen, um das Ganze auch mit zu unterstützen, was er nicht mit Finanzierungssummen, mit Zinsen und Tilgungen zu bedienen hat? Und oftmals kommen wir dann auch in den Dialog mit dem Übergeber und Übernehmer, dass man einfach sagt, wie finden wir dort ein Konstrukt, mit dem beide Parteien leben können? Und dann unter anderem auch, dass der Übergeber vielleicht auch darüber nachdenken sollte, mal ein Verkäuferdarlehen zu geben, um zu sagen, ich stell dir eine gewisse Finanzierungslaufzeit auch zur Verfügung. Du kannst es mir auch in Raten zahlen, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch Eigenkapital ähnlich seid. Und damit können wir bestimmte Parameter erfüllen, um bestimmte Förderkredite bei der KfW, aber auch andere Partner, wie zum Beispiel die Bürgschaftsbanken oder Investitionsbanken in den jeweiligen Bundesländern, auch mit einzubeziehen. Weil Eigenkapital ist einfach auch mit ein Thema im Finanzierungsbereich.
Und Tore, du hast es gerade richtig angesprochen, man kann sicherlich mal eine falsche Anlage wählen oder aufs falsche Pferd setzen. Umso wichtiger ist es insgesamt, und das macht eigentlich 90% einer erfolgreichen Geldanlage aus, dass man eben auf eine breite Struktur, auf eine Vermögensstruktur setzt, also möglichst breit sich aufstellt, wie man so schön sagt. Und das machen wir im Private Banking bei den Volks- und Raiffeisenbanken.
Oft ist es ja so, und das ist ja auch irgendwie menschlich, dass man sich viel zu spät mit einer Thematik beschäftigt. Ne? Weihnachten steht immer direkt kurz vor der Tür. Man hat noch keine Geschenke. So ist es ja vielleicht auch mit dem Ruhestand oder der Unternehmensübergabe. Gibt es einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, jetzt ist zu spät? Oder wie lange dauert sowas im Regelfall? Wir haben schon gesagt, ja, je früher man sich damit auseinandersetzt, desto besser. Aber das ist ja vielleicht nicht immer die Realität.
Ja, zu spät kann man relativ schnell sagen. Das ist ja meist dann, wenn auf einmal akut der Zustand eintritt, dass man sagt, ich muss jetzt ganz schnell reagieren. Das ist oftmals dann, sag ich mal, in einer Altersstruktur, wo auf einmal Krankheit oder Ausfallzeiten oder auch im Grunde die Arbeitsdynamik im Grunde auch schon nachlässt. Insofern ist das sicher auch eine individuelle Geschichte des Unternehmers, aber grundsätzlich unter den jetzigen Voraussetzungen, dass wir sagen, die Anzahl der Kandidaten, der möglichen Nachfolger, die es jetzt eben immer weniger ist, was wir vorhin schon festgestellt haben oder auch was unser Eindruck ist als Volks- und Raiffeisenbanken, umso eher muss man sich mit diesem Thema auch beschäftigen. Also es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, weil ich sagte, mit 40 ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber es kann schon irgendwie eine Phase zwischen 40 und 50 sein, wo man sagt, das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Seine Altersvorsorge verliert man auch nicht aus dem Auge. Oder seine Immobilie, die man im Grunde immer wieder pfleglich behandelt, oder sein schickes Auto, was man sich gekauft hat, das bringt man regelmäßig zum TÜV. Das bringt man regelmäßig immer wieder in die Wartung, damit es im Grunde vernünftig funktioniert. Und irgendwann muss man ja auch darüber nachdenken, dass man so einen Wert dann vielleicht auch mal verkaufen will, und es soll einen vernünftigen Wert noch bringen. Also muss man das auch sich pfleglich drum kümmern, aber auch schauen, gibt es dafür auch einen Käufer? Und also je früher ich einen Kandidaten vielleicht auch herausfiltern kann es natürlich auch schon eine Variante sein, dass man sagt, gut, ich bringe ihn schon mal etwas näher ins Unternehmen und biete ihm eine Beteiligung an, die vielleicht nicht gleich in die Verantwortung geht, dass ich Unternehmer bin, dass ich im Grunde selbstständig bin, aber im Grunde ich eine Bindung am Unternehmen habe.
Nun stellen wir uns mal vor, ich habe einen Malerbetrieb, 6 Leute. Alle Gesellen, alle Azubis wollen nicht das machen, was ich jahrelang gemacht habe. Ich habe auch keine Kinder, ich habe keine Familie und komme jetzt zu dir, Olli, zu unserem regelmäßigen, turnusmäßigen Gespräch und sag hier, wie könnt ihr mir helfen, einen Nachfolger zu finden? Denn ich möchte, dass mein Malerbetrieb weiterläuft.
Also hier wären wir auch wieder in dem Bereich Netzwerk. Wir haben natürlich durch unsere Firmenstruktur in der Kundschaft gute Möglichkeiten, da auch Akquise zu betreiben. Und wir sehen uns auch als Netzwerkpartner zusammen mit den Steuerberatern, zusammen mit Juristen, dass man hier eben auch durchaus mal Kontakte herstellt. Bei deinem Beispiel wäre das sicherlich eher so im internen Bereich. Wenn das größere Firmen sind, haben wir eben auch die Möglichkeit, sowohl direkt über die DZ-Bank wie auch DZ-Privatbank, die solche Übernahmen dann mit begleiten. Aber im kleineren Stil, denke ich mal, Rolf, dass du da auch noch zu berichten kannst, sind wir da sicherlich Vermittler.
Wir raten unseren Kunden dann oftmals auch dazu, sich schon mal auszutauschen mit den regionalen Handwerkskammern oder Industrie- und Handelskammern. Die bieten eine sogenannte Börse an, die nennt sich Nextchange. Dort kann im Grunde das Unternehmen im Grunde auch präsentiert werden. Die Unterstützung, die dabei eben auch oftmals ist, dass solche Unternehmen auch behilflich sind bei der Bewertung des Unternehmens, dass man dort einen Kaufpreis findet. Aber auch dort sind wir dann immer wieder intensiv mit den Steuerberatern und dem Unternehmer im Dialog, um zu sagen, was sind realistische Werte? Es hilft uns nicht, dass wir in der Theorie einen Wert finden, der so utopisch ist, dass wir da keinen Käufer für finden. Wir müssen auch den Kunden einfach mal ein bisschen abholen, unseren Kunden, um zu sagen, was ist realistisch machbar? Wo ist die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens? Und was ist daraus zu bewerkstelligen? Was ist im Grunde finanziert für einen Nachfolger? Denn wir stehen ja auf beiden Seiten. Also in dem Augenblick sind wir Partner für den Übergeber, aber auch für den Übernehmer. In einer gewissen neutralen Position. Wir werden uns nicht auf eine Seite hinstellen können. Das geht einfach nicht, wenn wir von beiden Seiten angefragt werden. Aber wir versuchen uns schon immer an die Seite der jeweiligen Position zu setzen und zu sagen, aus deiner Sicht empfehlenswert ist das und dieser Weg vielleicht der richtige. Und so wäre ein realistischer Zeitpunkt und ein Zeitfenster und eine realistische Umsetzungswahrscheinlichkeit auch da.
Was würdet ihr zum Abschluss kommend Unternehmerinnen oder Unternehmern raten, die über eine Nachfolge nachdenken, jetzt zu tun. Zum Abschluss nochmal zusammengefasst, was sollte man als Unternehmer, als Unternehmerin jetzt tun, die sich mit dem Thema Nachfolge auseinandersetzen?
Also offen und ehrlich gesagt, sicherlich im Rahmen der regelmäßigen Strukturgespräche, die mit uns geführt werden, einfach mal einen Zeithorizont planen, was ist realistisch, was stelle ich mir auch wirklich vor, damit man rechtzeitig in die Planung gehen kann und konkret welche Ziele, je nachdem was für ein Unternehmen das ist, was habe ich vielleicht im eigenen Unternehmen für Möglichkeiten oder ob wir als Bank hier auch behilflich sein können.
Also wenn ich jetzt Unternehmer wäre heute und über eine Unternehmensnachfolge nachdenken würde, wäre mein Antritt zu sagen, wie kann ich es hinbekommen, Anreize zu schaffen oder eine Sogwirkung auch zu erzielen bei möglichen geeigneten Kandidaten in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk, aber auch vielleicht in meinem Unternehmen, wo vielleicht ein geeigneter Nachfolger sich langsam entwickelt, um ihm aufzuzeigen, dass Unternehmertum sich lohnt. Dass es einfach Spaß machen kann, selbstständig zu sein und dass ich auch Vorteile daraus generieren kann, die andere nicht haben. Unser Vorstand hat es selber auch einfach mal gesagt. Er hat gesagt, Private Banking gehört zum Firmenkunden dazu. Das ist wie Yin und Yang in China. Denn der größte Teil unserer Kunden, die wirklich sehr viel Vermögen aufgebaut haben, ist durch Unternehmertum entstanden. Wir haben relativ wenig Angestellte, die wirklich recht große Vermögen aufgebaut haben. Wenn, ist es meist durch Erbschaft oder tatsächlich mal, das ist aber ganz selten, der Lottogewinn gewesen. Aber das ist einfach so, Unternehmertum hat den größten Vorteil in Vermögensbildung. Genau. Und das muss man einfach, nochmal mehr transparent machen. Und Unternehmer sein heißt ja nicht zwangsläufig, seine Work-Life-Balance aufzugeben.
Das wäre nämlich jetzt nochmal ein Einwurf. Viele, die ein Unternehmen möglicherweise übernehmen können, alterstechnisch, denen ist Vermögen vielleicht gar nicht mehr so wichtig, wie es eine Generation zuvor war. Ne? Denen ist vielleicht wichtiger, mehr Zeit zu haben. Aber da wolltest du ja gerade ansetzen. Ne? Ja. Das Thema Work-Life-Balance.
Das muss ich ja nicht ausschließen. Wenn ich Unternehmer bin und ich mache eine Tätigkeit, die mir auch Spaß macht, dann ist es ja nicht unbedingt so, dass diese Arbeit Arbeit ist, sondern im Grunde, sie macht mir auch Spaß, sie bringt mir auch Freude und sie bringt mir auch im Grunde zwei Dinge. Auf der einen Seite erfüllt es mich in der Arbeit, aber es bringt mir auch ein Vermögen. Und ich sag mal, letztendlich klingt es jetzt blöd, aber auf der Straße, wenn da ein großes, schickes Auto vorbeifährt, dreht sich trotzdem jeder um.
So, und das höre ich mir jetzt an von zwei Angestellten, die keine Unternehmer sind. Wie glaubhaft ist es denn, wenn ihr mir sowas sagt, Leute, werdet Unternehmer, dann bekommt ihr richtig Kohle?
Das ist eine gute Frage.
Ja, dann sind wir wieder vielleicht bei dem Thema, wann ist es zu früh und wann ist es zu spät? Zum einen in der Unternehmensnachfolge, zum anderen vielleicht den Schritt noch in die Selbstständigkeit zu machen. Wir sind nun beide schon Ü50 und kennen, sag ich mal, so unsere Rahmenbedingungen, die wir in der Bank vorfinden. Und ich glaube, das hat seine Vor- und Nachteile. Für uns überwiegen die Vorteile. Deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen mit dem Unternehmertum, warum sollte man das machen? Ich glaube, die Typologie des Unternehmers ist eigentlich so, dass er möglichst selbstbestimmt agieren will. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man frühzeitig mal testet, ob das mit einer Unternehmensnachfolgeübergabe funktionieren kann, indem man zum Beispiel einfach mal sagt, komm, ich gehe mal auch wirklich 2-3 Wochen in Urlaub und gucke, ob innerhalb des Unternehmens das auch weiterläuft, wenn ich mal selber nicht die 80 Stunden in der Woche da bin. Einfach um rechtzeitig auch mal zu gucken, würde es ohne mich funktionieren. Also man muss es einfach erstmal testen. Und das sind so Dinge, die man einfach mal für sich vielleicht auch abwägen muss.
Ich kann auch dazu sagen, weil uns als Firmenkundenbetreuer ist es letztendlich so, es ist auch ein Stück weit die Typologie und ein gewisser Idealismus, den uns Volks- und Raiffeisenbanken auch immer wieder trägt. Wir sind ja regionale Partner. Wir sind eine Bank, wir sind Geschäftspartner, aber wir sind wirklich Partner. Wir sind Sparringspartner, wir sind im Austausch da, wir beraten den Kunden in seinem Sinne. Und wenn ich jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit gewählt hätte, wäre ich ein Finanzvermittler. Ich würde ein Produkt verkaufen für einen bestimmten Zeitraum. Ich würde den Kunden nur einmal oder zweimal an meinem Schreibtisch haben und vielleicht im besten Fall nach 10, 15, 20 Jahren wieder. Ich will gestalten. Ich will ein Unternehmen begleiten. Das ist eigentlich das, was uns als Volks- und Raiffeisenbanken eben auch trägt und was uns auch immer wieder motiviert. Ansprechpartner zu sein, schon in der ersten Situation, wo der Unternehmer die Idee hat, egal ob es Unternehmensnachfolge ist, ist es die Investition, ist es eine Beteiligung, ein Unternehmenskauf oder wie auch immer, dass wir frühzeitig eingebunden werden, aber das Ganze auch mitgestalten und begleiten und ein Unternehmen quasi, ich sag mal, über die ganze Zeit raus im Grunde auch Ansprechpartner sind und immer im Sinne des Kunden auch überlegen, mit den Möglichkeiten, die wir als Volks- und Raiffeisenbanken eben auch bieten können, seinen Weg zu begleiten, das ist unser Ziel, Vermögensaufbau, Vermögenserhalt, dass er im Grunde am Ende damit auch gut ins Alter, ich sag jetzt mal, sein Leben genießen kann.
Das Schöne und Interessante dabei ist eben auch, dass der Lebens- und Firmenzyklus nie identisch läuft. Und da spielen wir uns im Firmenkundenbereich und Private Banking die Bälle eben zu, dass wir das eben situativ begleiten. Und das ist eben sowohl für den Kollegen Rolf wie auch für mich im Private Banking eine Sache, die eben nie langweilig wird. Und deswegen, wir sind immer da und beraten den Kunden ganzheitlich, je nach entsprechender Situation.
Was ich unter anderem mitgenommen habe, ist, und was auch ein großer Benefit einer Volksbank Raiffeisenbank ist, du gerade im Bereich der Firmenkundenberatung, Rolf, beschäftigst dich einfach richtig häufig mit dieser Thematik. Das ist nicht nur einmal in der Woche so, sondern, was ich mitgenommen habe, fast jedes zweite Gespräch dreht sich um dieses Thema irgendwann. Also das ist ja auch eine große Erfahrung, eine große Expertise vorhanden.
Ja, natürlich, weil es gibt nie den Fall, den man aus dem Fach ziehen kann. Also wir können nicht sagen, ja, haben wir schon mal gehabt, das ist dann der klassische Kauf, dann ziehen wir den Ordner Unternehmensverkauf. Es ist alles sehr, sehr individuell, wie Unternehmen und Unternehmer auch individuell sind. Es gibt verschiedene Überlegungen, es gibt verschiedene Konstellationen, wie man es machen soll, auch wie in welcher Rechtsform das Unternehmen nachher gestaltet wird, damit es im Grunde auch, ich sag jetzt mal, den einen oder anderen Vorteil noch eben für den Nachfolger eben auch gibt, aber eben auch, dass man sagt, wie ist es im Grunde auch von beiden Seiten gedacht? Also, dass sich beide Seiten mit der Situation am Ende auch wohlfühlen und es keine Schnittmengen gibt, die im Grunde dann zu einer Störung oder sonstiges, was ein Unternehmen überhaupt nicht gebrauchen kann, führen kann. So, und da kommen wir im Grunde auf dieses Besondere, dieses Spezielle, dieses Individuelle, was uns als Volks- und Raiffeisenbank eben auch Spaß macht. Dass das Leben nicht eben alles Standard ist, sondern dass wir auf jede individuelle Situation eingehen können. Und da kommen auch dann verschiedenste Konstellationen zustande. Eine Kombination aus Teilkauf und Verrentung, Übergabe, einfach, ich sag mal, quasi als eine Art Schenkung, aber auch der klassische Verkauf oder Übernahme durch ein anderes Unternehmen. Das gibt's ja auch.
Also ich merke, es gibt sehr viel darüber zu sagen, zu erzählen. Es wird immer herausfordernder, entsprechendes Personal zu finden, das die Übernehmensnachfolge antreten möchte oder soll. Aber mit euch, mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken hat man einen Partner, einen Sparringspartner zur Seite, ja, der das eben ganz häufig macht und da auch die nötige Erfahrung schon hat. Ich bedanke mich, Oliver und Rolf, für eure Zeit, dass ihr uns mal mitgenommen habt in dieses spannende Feld der Unternehmensnachfolge und übergebe euch das letzte Wort. Gibt es für euch noch einen kleinen Call to Action, wie es neudeutsch heißt, an potenzielle Unternehmensnachfolger oder an diejenigen, die Unternehmen irgendwann abgeben wollen?
Macht euch frühzeitig Gedanken, ob ihr Unternehmer sein wollt, in welcher Form ihr Unternehmer sein wollt, wie ihr denkt, dass Unternehmer... Denn wie man als Unternehmer seinen Tag, einfach seinen Alltag auch gestalten möchte, ob das wirklich die Kern, ist es der Kern meines Wesens, möchte ich aktiv sein? Und wenn ja, dann kann ich im Grunde nur motivieren, Unternehmer sein lohnt sich. Das ist eine Erfahrung, die ich jetzt eigentlich über meine letzten 30 Jahre jetzt hier gemacht habe. Unternehmer sein lohnt sich, man muss die Zeit aber dafür auch investieren wollen.
Also dem gibt's aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen, hast du gut auf den Punkt gebracht.
Sehr schön, dann sage ich herzlichen Dank für eure Zeit. Das war der Finanzschnack mit Rolf als Firmenkundenberater und Olli als Spezialist fürs Private Banking. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank auch fürs Zuhören. Das war, wie gesagt, der Finanzschnack. Alle weiteren Folgen findet ihr bei Spotify und bei Apple Podcasts. Und wir hören uns in einigen Wochen wieder mit der nächsten Ausgabe des Finanzschnacks. Vielen Dank.